Hallo, ich bin Emmy vom Babelli Podcast und heute tauchen wir ein in ein Thema, das Eltern regelmäßig zwischen Erleuchtung und Nervenzusammenbruch pendeln lässt. Bedürfnisorientierte Begleitung. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, Kinder nicht einfach nur zu erziehen, sondern sie wirklich zu begleiten. Mit Verständnis, auf Augenhöhe und manchmal einem tiefen Atemzug extra. Und weil echte Mutterschaft nicht im Studio, sondern im echten Leben stattfindet, kann es gut sein, dass ihr heute hin und wieder einen kleinen Gast im Hintergrund hört, ganz nach dem Motto, Bedürfnisse lassen sich nicht auf Stumm schalten. Ich freue mich sehr, heute mit Daniela Schmidt ins Gespräch zu gehen und das Thema bedürfnisorientierte Begleitung von allen Seiten zu beleuchten und zu betrachten. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuhören. Seit wir Kinder haben, hat sich bei uns zu Hause einiges verändert, vor allem was wir an unsere Haut und unsere Wäsche lassen. Wir achten einfach viel bewusster darauf, was drin steckt. Deshalb nutzen wir zu Hause die Frosch-Baby-Produkte, das Waschmittel, den Weichspüler, den Spülreiniger und seit kurzem auch den kleinen Fleckenzwerg. Der hilft sogar gegen richtig fiese Möhren oder Milchflecken. Und das alles ohne Mikroplastik und ohne Farb- oder Konservierungsstoffe. Was ich daran besonders mag, alle Produkte sind vegan und hypoallergen, also perfekt für sensible Babyhaut und Allergiker geeignet. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, weil ich weiß, sanft zur Haut, aber trotzdem kraftvolle Reinigung. Und ja, Froschbaby denkt auch an die Umwelt mit Nachfüllbeuteln und milden, pflanzlich basierten Inhaltsstoffen. Danke an Froschbaby für die Unterstützung und nun viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Babelli-Folge, heute mit der lieben Dani. Hallo Dani.
Hallo liebe Emmy, so schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich total, dass du heute da bist und wir mal über die bedürfnisorientierte Erziehung, beziehungsweise wie du es so schön immer sagst, bedürfnisorientierte Begleitung, dass wir darüber heute mal sprechen können. Denn so in meinem Umfeld und in meiner Realität hat das die letzten Jahre so einen kleinen negativen Touch manchmal bekommen, da viele denken, es dreht sich nur um das Kind und die Bedürfnisse des Kindes und wir Eltern müssten uns bis zum Burnout aufopfern. Und da würde ich heute ganz gerne mal mit dir praxisnah ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, denn es ist oft ganz viel Theorie, aber was heißt das eigentlich in der Praxis? Deswegen gehen wir nachher auch ein paar praktische Beispiele durch. Doch bevor wir das machen, würde ich erstmal gerne von dir wissen, was bedeutet eigentlich bedürfnisorientierte Begleitung?
Ja, so gerne. Bei der bedürfnisorientierten Begleitung geht es ja darum, dass, wie das Wort es schon sagt, die Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Die Bedürfnisse aller. Und wir jetzt nochmal schauen, was ist überhaupt ein Bedürfnis, weil ja klar, das Wort haben wir irgendwie immer schon mal gehört, aber was ist das überhaupt? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, wenn wir gerade auch noch nicht mit dem Thema uns beschäftigt haben, dann hilft es einfach, wenn man so ein bisschen da auch eine Definition reinbringt. Und ein Bedürfnis, das ist ja einfach etwas Grundlegendes, etwas auch Universelles, was wir Menschen, alle Menschen brauchen, um dass wir uns wohlfühlen, dass wir wachsen können, dass wir stabil durch unser Leben gehen können. Das bedeutet, wir brauchen alle Bedürfnisse wie zum Beispiel wie Essen, Trinken, wir brauchen Schlaf, wir brauchen aber auch Verbindung, wir brauchen auch Autonomie, wir brauchen Sicherheit. Das sind alles so Bedürfnisse. Und ich spreche häufig gar nicht so viel über bedürfnisorientierte Erziehung, genau aus diesem Punkt, den du angesprochen hast. Denn wenn wir aus der normalen Erziehung kommen, und das kommt eigentlich unsere Generation, dann ist es so, dass wir ganz häufig wissen, wir wollen das nicht so machen, vielleicht wie unsere Eltern und wie wir es vielleicht häufig erleben. Wir wollen es anders machen, aber dieses anders kennen wir ja noch nicht. Das ist ein Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Und dann schauen wir uns bestimmte Dinge an und hören dann zum Beispiel was von, ach ja, bedürfnisorientiert, das hört sich ganz toll an. Nur was ich häufig erlebe in den letzten Jahren von den Frauen, die ich begleiten darf, von den Familien, dass sie dann so rüberschwenken, ja, dass es dann sozusagen bedeutet, dass man gar nicht mehr in diesem ist, okay, was brauchen wir jetzt als Familie, dass die Bedürfnisse aller im Vordergrund sind, sondern du bist als Mutter ganz häufig dann nur noch mit deiner kompletten Aufmerksamkeit bei deinen Kindern. Und wenn du das tust, weil du denkst, ach ja, ich will ihnen das geben, was ich nicht gehabt habe, oder ich will, dass sie sich ganz frei fühlen und ich will, dass sie sich gut genug fühlen und deshalb gebe ich all das. Die Sache ist nur die, sobald wir das tun und unsere Aufmerksamkeit dann nur noch auf diesen Bedürfnissen, also was will mein Kind, wenn da nur noch die Aufmerksamkeit drauf ist und wir nicht checken, dass es nicht um Wünsche erfüllen geht, sondern um Bedürfnisse, können wir gleich auch nochmal auseinanderhalten, dann wird's super schwer. Und zwar nicht nur für uns Eltern, sondern auch für die Kinder. Die Kinder kommen dann in eine Rolle rein, wo es ihnen an Stabilität fehlt, wo es ihnen an Orientierung und Grenzen fehlt, wo es ihnen an Halt fehlt, an all das, was unsere Aufgabe ist. So, die Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, das sind wir Eltern. Und weil Mütter häufig so viel Angst haben, da sozusagen auch ganz viele Frauen haben Angst vor diesem Ich setze das Setting. Was jetzt hier für unsere Familie gerade richtig ist um 18.30 Uhr abends, wenn schon alle fertig sind. Ich meine, Emmy, du hast mir gerade erzählt, du hast 3 Kinder, dann weißt du, wie das ist, ja?
Ja.
Da ist es so wichtig, dass wir in diese Rolle gehen. Und deshalb rede ich ja immer vom Großlieben und gar nicht von bedürfnisorientiert, weil ich häufig damit auch gar nicht, da mir ganz häufig die Praxis fehlt, da mir ganz häufig auch das, die Realität fehlt. Die Realität fehlt, die, weil man mit bedürfnisorientiert auch häufig verbindet, dann darf ich kein Schnuller, ich muss stillen bis in die Puppen, ich muss Familienbett machen und ich muss dies machen und ich muss das machen, weil das brauchen alles meine Kinder. Und da sehe ich etwas, was uns Mütter in die pure Erschöpfung führt, aber auch Familien in unendliche Konflikte.
Und jetzt hast du gerade schon so viel gesagt und da habe ich so viele Gedanken, sind mir gerade schon durch den Kopf geschossen. Nämlich als erstes, du hast gesagt, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, es muss allen gut gehen. Und es müssen die Grenzen von allen gewahrt werden. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel. Das Kind steht auf und es ist Winter, es ist kalt draußen und es möchte im Schlafanzug zur Kita gehen. So, dann gibt es manchmal diesen Trugschluss, so meine Erfahrung, dass Eltern dann denken, das ist jetzt das Bedürfnis des Kindes und ich gehe dem Bedürfnis nach. Dennoch sind vielleicht meine Grenzen in dem Moment überschritten. Und du hast ja gesagt, es muss irgendwie allen gut gehen. Vielleicht können wir mal bei dem Beispiel bleiben. Wie würdest du denn damit umgehen?
Ja. Erstmal kann ich dir sagen, Emmy, nur mal so, als Story hinter diesem Schlafanzug, mein Kind, 7 Jahre, mein erster Sohn, besitzt keinen einzigen Schlafanzug. Kann ich erstmal so reinwerfen? Ich erkläre dir auch gleich, warum. Besitzt keinen einzigen Schlafanzug, weil wir häufig erkannt haben, und da geht es darum, wir dürfen bei diesem Begleiten von unseren Kindern, damit es uns allen gut geht, dürfen wir kreativ werden. Wir dürfen out of the box denken. Und wir dürfen immer wieder schauen, wo bin ich in dem Ganzen. Das ist auch ganz wichtig. Das bedeutet, wenn jetzt dein Kind mit dem Schlafanzug in den Kindergarten möchte, dann darfst du auch erstmal schauen, was macht das mit mir? Weil es kann jetzt Eltern geben, die sagen, ja, ist doch nichts dabei. Ich ziehe ihm noch was anderes drüber, weil es ist halt super Winter und vielleicht ist das fürs Kind okay. Und dann ist das für diese Familie okay. Es gibt aber auch Familien, die sagen, es geht für mich nicht aus irgendeinem bestimmten Grund. Deshalb ist es das erste Mal immer ganz wichtig, gerade beim Begleiten unserer Kinder, dass schau immer, was macht es mit dir? Und aktiviert es dich? Tippt es irgendetwas in dir an? Ist es so, dass einfach, wenn dein Kind das sagt, es für dich eigentlich neutral ist und du jetzt schaust, wie macht ihr es? Ja? Wie klappt es? Ist das okay? Zum Beispiel, wir könnten ja mal jetzt sagen, nicht Kindergarten, sondern zu einer Taufe. Mhm. Bei einer Taufe zum Beispiel so, da weißt du ganz genau, da ist ein bestimmter Dresscode. Das ist da vielleicht auch ein bisschen wichtiger als jetzt beim Kindergarten, ja? Weil manchmal sind wir ja in Situationen, wo man einfach sagen kann, ja gut, dann geht er halt mit dem Schlafanzug dahin. Nur dann hast du ja Situationen als Mutter, da geht's zur Taufe, zur Hochzeit. Da kann dein Kind oder bei den wenigsten kann dein Kind in Schlafanzug dahin. Ja? Also wir dürfen ja auch schauen und da darf jede Familie, finde ich, für sich auch entscheiden, was passt in den Rahmen, den ich setze und was passt da nicht rein. Zum Beispiel für mich würde es nicht passen, wenn wir eingeladen sind auf eine Hochzeit dass ich mit meinem Kind im Schlafanzug dahin komme. Mhm. Es würde den Rahmen, den ich setze, überschreiten. Mit dem Kindergarten denke ich mir, soll er sich was drüber ziehen, ist okay. Deshalb auch da wieder, ne, da wieder zu schauen, bist du da sehr festgefahren, dann wird es schwerer, weil dein Kind hat vielleicht das Bedürfnis Autonomie. Ich will selber entscheiden, was ich anziehe. Das kann es sein. Wenn du nicht möchtest, dass dein Kind mit einem Schlafanzug zum Kindergarten gehst, kannst du dann gucken, okay, jeden Abend hat dein Kind eine coole Box und da kann es sich seine Lieblingssachen reintun, dass es anziehen möchte. Ja, manche Kinder, die laufen ja immer mit einem Prinzessinnenkostüm rum oder so. Total okay. Und da hatten wir zum Beispiel eine Situation mit meinem Sohn. Und zwar, wir waren auf eine Hochzeit eingeladen. So. Und er wollte nichts Schönes anziehen. Er hasst das. Das ist ein Waldkind. Also das ist wie ein Waldläufer, so nennt er sich. Er ist ein Waldläufer. Er will, die Sachen, die er anzieht, sieht mega cool aus und so, aber für Hochzeit ist es nichts. So. Und wir waren auf einer Hochzeit eher eingeladen, die so ein bisschen, weißt du, wo du weißt, okay.
Alle kommen schick.
Und dann bin ich mit meinem Kind dort einfach nur erstmal bei mir natürlich geguckt, ob mich das aktiviert. So was aktiviert mich halt nicht. Deshalb musste ich da erstmal mit mir nichts tun, sondern ich habe einfach nur gesagt, boah, du hast gar keinen Bock, so einen Anzug anzuziehen wie Papa, oder? Hast du gar keine Lust auf? Nee, und das mag ich nicht. Und ich lasse ihn dann erstmal ausreden, ne, was alles doof ist. Ja, und dann zwickt das ja auch, ne? Und das fühlt sich irgendwie nicht cool an. Gehe ich auf ihn ein. Und er merkt, ah, Mama ist in meinem Team. Mama ist mit dabei. So, und dann kannst du aber gleichzeitig deinen Rahmen stecken und sagen, okay, du willst irgendwie genau das anziehen, was du auch sonst anziehst. Und es ist so, dass wenn wir auf eine Hochzeit gehen, wo wir eingeladen wurden und worauf du auch mega Bock hast, dass dort eine gewisse, und jetzt musst du natürlich schauen, wie du das deinem Kind sagst, kommt natürlich auch sehr darauf an, wie alt wiederum dein Kind ist. Ja, mein Kind ist 7, versteht da schon irgendwie mehr als ein 3-jähriges Kind. Da haben wir das wieder. Aber ich habe ihm das dann erklärt, wie das so ist mit heiraten und warum man das tut und dass man so auch dem Hochzeitspaar sagt, ich habe mich schick gemacht für dich. Du bist mir wichtig. Ja, was äußern wir dadurch? Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ich habe eine Idee. Du liebst doch im Moment sehr diese, da war er in so einer, wie nennt man das? Avengers-Zeit. Ich weiß nicht, ob du die kennst. So diese ganzen Superhelden.
Ja.
So. Mhm. Genau. Und ich habe dann, gibt's ja auch den Joker, ne? Den gibt's, glaube ich, auch bei diesen ganzen Batman-Joker, diese ganzen, ich kenne mich nicht so doll damit aus. Aber ich habe einen Anzug gefunden, das in diesem Print war, mit diesem Joker. Also nicht jetzt so, als wäre es Fasching, sondern das sah auch schön aus. Aber ich habe gesagt, Elia, ich habe die Idee für uns. Ja, du liebst das, es braucht das. Und dann guckte er das nur und sagte, boah, den will ich, genau den will ich.
Jawohl.
Was das Kind wieder sagt, nein. Ja, es gibt immer Situationen. Es ist nicht, du hast keinen Garant beim Großlieben oder beim Begleiten deiner Kinder. Du hast keinen Garant, dass genau diese Strategie immer funktioniert. Nur wenn du selber offen bleibst, dennoch weißt, was dein Setting ist, was deine, na, Grenzen ist ja nochmal so ein riesengroßes Thema, weil so viele Eltern einfach dort so viele Schwierigkeiten mit haben. Aber genau, also ich bin auch einfach nur hier die ganze Zeit am Erzählen. Vielleicht willst du nochmal eine Frage reinwerfen.
Ja, also ich war gerade so erstaunt, weil das darum geht's ja auch, mit dem Kind einen Kompromiss zu finden, das Kind auf jeden Fall wahrzunehmen, die Bedürfnisse wahrzunehmen. Ich möchte irgendwie was Lockeres anziehen. Ging ja vielleicht gar nicht um seine Waldklamotten in Anführungszeichen, sondern eher darum, dass der Anzug jetzt, wie du schon gesagt hast, unangenehm ist. Der zwickt ein bisschen, der sitzt vielleicht auch ein bisschen enger am Körper, kann man sich nicht so gut drin bewegen, kann man vielleicht auch nicht so gut drin tanzen. Und deswegen fand ich das ganz schön, dass du gesagt hast, er hat dann so einen Avenger-Anzug anbekommen. Mega gute Idee, finde ich richtig gut. Also ich habe ja vorhin gesagt, mir sind gleich so viele Gedanken in den Kopf geschossen. Dann habe ich gedacht, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Bedürfnis und einem Impuls? Du hast es schon angesprochen, das Bedürfnis ist quasi eine Notwendigkeit. Ja, eine Notwendigkeit einer Sache, also schlafen, essen, trinken. Ja, würde ich jetzt sagen, sind so die Hauptbedürfnisse, die wir von der Natur her haben. Aber dann gibt es natürlich noch andere, also hast du auch gesagt, nach Liebe, nach Zugehörigkeit. Ja, das sind auch alles Bedürfnisse. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe und mein Jüngster ist jetzt 2, der klettert gerne mal auf den Esstisch. Und ich denke mir, warum machst du das? Was ist jetzt dein Bedürfnis dahinter? Und klar, es kann ein Bedürfnis der Aufmerksamkeit sein. So, ich möchte gesehen werden. Aber manchmal frage ich mich halt, was mache ich denn jetzt? Weil auf der einen Seite weiß ich, da steckt irgendwas dahinter. Und auf der anderen Seite ist meine Grenze aber schon längst überschritten, weil ich möchte nicht, dass er auf den Esstisch geht. Das sind so diese Unterschiede, die wir, glaube ich, noch so ein bisschen mal herausfiltern können zwischen Bedürfnissen und Impulsen. Wie kann man das denn so ein bisschen differenzieren?
Ja, ich glaube, es ist ganz kostbar, wenn wir jetzt gerade mal dein Beispiel nehmen, Emmy, einfach dich zu fragen, das mit dem auf dem Tisch klettern, ist das immer zum Beispiel nur abends? Einfach wenn der ganze Kind, ne, 2 Jahre schon ganz viel erlebt hat, ist das immer? Ist das auch morgens? Ist das auch mittags? Ne? Da auch mal erstmal sich das anzuschauen, ist es ein Konflikt, das wir immer wieder haben? Ja, wenn wir einen Konflikt immer und immer wieder haben, ist da häufig dann auch irgendwann Frust dabei. Weil man hat doch jetzt schon ein paar Mal und 1000 Mal gesagt, dass das jetzt nicht mehr stattfinden kann. Ja, also die Situation ist dann auch schon so aufgebauscht, weil wir damit schon so viel verbinden an Erlebnissen der letzten Woche, wo es jedes Mal passiert ist. Deshalb darf man sich da auch fragen, kommt das immer abends vor, wenn ich auch nicht mehr kann? Wenn auch am Tisch vielleicht nicht die tollste Stimmung ist, weil jeder ist fertig? Also da auch erstmal so, finde ich, so einen Überblick für sich zu schaffen. Und erstmal zu schauen, wann ist denn das immer bei uns? Und ist das immer nur abends oder ist das, dass er jetzt schon zum Beispiel mit dem Tisch das koppelt? Da kletter ich rauf, weil bringt Spaß. Es kann so viele verschiedenen Bedürfnisse sein, ne? Nach Spiel und Spaß, weil Klettern macht dir Spaß. Dann ist Spiel für Kinder. Ja, es kann aber auch sein, wie du gesagt hast, nach Aufmerksamkeit. Weil einfach Mama und Papa abends schon einfach nur fertig wollen, einfach nur, dass alles schnell ist und ne? Schnell geht, weil endlich sollen die Kinder ins Bett, damit man endlich mal Zeit für sich hat. Da gibt es so viele verschiedene Dinge, deshalb zunächst einmal es dir anzugucken, so ganz objektiv den Konflikt rauszunehmen und dann zu gucken, wann findet denn das immer statt? Ist es immer nur abends? Warum, was macht da mein Kind? Und auch, wenn es dann klettert, guckt es mich dann immer schon an. Wann kann es essen? Also erstmal so einen Gesamtblick finde ich da ganz wichtig. Dass wir nicht gleich sagen, ah, okay, das ist das Bedürfnis und ich versuche es ja so zu stillen, sondern erstmal zu gucken, was machen wir auch als Familie, wenn wir da am Essenstisch sind. Gibt es dort ein Gespräch? Gibt es dort eine Verbindung zum Kind? Weißt du ein bisschen, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Und ich habe jetzt die ganze Zeit schon ganz akribisch in meinem Kopf überlegt, was war denn so die letzte Situation? Und ich glaube, ich habe mich mit meinem mittleren Kind, mit meinem anderen Sohn unterhalten. Und er saß daneben, hat gegessen. Und der Fokus lag halt nicht auf ihm. Der Fokus lag auf dem Gespräch mit meinem Sohn. Und ich habe jetzt auch gerade die Geschichte nochmal Revue passieren lassen und habe gedacht, eigentlich fehlte nur noch, dass er sich auf den Tisch setze, die Arme in die Höhe schwingt und dann so, hier bin ich, hallo, ich bin auch noch da.
Ja.
Das hat gefehlt, glaube ich, noch. Und dann wäre es vielleicht für mich eindeutiger gewesen, hat er aber nicht gemacht. Deswegen bin ich manchmal mit solchen Situationen, ich will nicht sagen überfordert, aber es bringt mich wirklich an meine Grenzen, wo ich denke, Mensch, ja, wir haben doch jetzt schon gesagt, auf den Esstisch wird nicht rumgeklettert. Wenn du klettern möchtest, dann geh doch bitte raus, da hast du genug Möglichkeiten.
Es ging ihm ja gar nicht ums Klettern, sondern das Klettern hat er dann genutzt. Und das finde ich immer so schön, wenn wir Eltern verstehen, hinter jedem Verhalten ist wie so eine Botschaft versteckt. Und du bist einfach nur du kannst dich nennen Forscherin, ich sage immer dazu Forscherin, und du forschst einfach nur und guckst dir das oberflächliche Verhalten an, klettern oder beschimpfen, dich beschimpfen oder 1000 Sachen, die Kinder machen. Und dann ist es so wichtig, dass du immer verstehst, dass sobald du dieses oberflächliche Verhalten nur siehst, klettern, mein Kind klettert darauf, obwohl ich doch jetzt schon ein paar Mal ihm gesagt habe, dass das nicht okay ist, dann bist du selber mit dir konfrontiert und mit deinem Frust. Und mit deiner Bewertung. Und deine Bewertung ist, kann doch nicht sein, dass du das schon wieder machst. So. Und wenn wir da sind, dann ist es so wichtig, dass du wie immer wieder anfängst, eine neue Verhaltensweise in dir zu etablieren, die ist, wenn ich bewerte, sage ich mir Stopp und sage, okay, was du brauchst, wenn du willst, dass du eine gute Beziehung hast und dass es toll und einfach im Alltag funktioniert, ist Verbindung. Weil wenn dein Kind Verbindung spürt, will es mit dir mitmachen, will kooperieren, all diese ganzen Dinge. So, wenn du jetzt also bewertest, fängst du an, dir immer wieder zu sagen, ui, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, ich bin schon wieder am Bewerten. Mein Kopf, die Idee der Bewertung, weil ich selber erzogen wurde, ist schon wieder angesprungen. Okay, ich verurteile mich nicht dafür, sondern ich sehe es einfach nur an und sage, okay, dieses Verhalten jetzt, mache ich ein Gleichheitszeichen hin, ist chinesisch. Das bedeutet, ich kann es erstmal noch nicht übersetzen. Ich weiß erstmal noch nicht, was dahinter steckt. Die Bewertung, die ich meinem Kind gebe, ist einfach nur Prägung. Dem kann ich zuhören, meiner Prägung, aber ich muss nicht nach ihr handeln. Das ist der Unterschied. Ja, dass wir zum Beispiel sagen, ein Kind, das beleidigt, ist respektlos. Ein Kind, das immer wieder schlägt, macht das mit Absicht. Ein Kind, das immer wieder auf den Tisch klettert, ich bin ihm egal. Und es ist ihm egal, wie häufig ich ihm das schon gesagt habe. All das erzählt einfach nur deine Prägung. Einfach nur das, was du erfahren hast. Nur du musst nicht nach ihr handeln. Und sobald du es merkst, kannst du einfach nur sagen, das ist gerade chinesisch für mich. Das bedeutet, bewerten kann ich das gerade gar nicht. Ich kann chinesisch ja gar nicht. Und dann darfst du dich auf die Suche machen, das zu übersetzen. Okay, stopp mal, was ist hier los? Ich unterhalte mich gerade mit meinem anderen Sohn. Ah ja, okay. Er will auch was. Er sieht sich vielleicht, er hat vielleicht das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Ah, okay, darum geht es. Und dann noch eine weitere Sache. Sobald dein Kind ein großes Bedürfnis hat, ist es für ihn neurologisch, neuronal, als zweijähriges Kind gar nicht möglich, darauf zuzugreifen, ach ja, Mama hat mir ja schon die letzten 7 Mal gesagt, dass das eine Regel ist. Ja, also das auch erstmal, auch dass wir Eltern brauchen auch dieses Wissen, auch neuronal dieses Wissen, das ist dann nicht zugänglich meinem Kind. Genauso wie wenn mein Kind in einem großen Gefühl ist, in einem großen Bedürfnis steckt, dann, ich sag dann immer so zu den Mamas, stell dir vor, wenn dein Kind ein großes Gefühl hat, ist es das Gefühl. Wenn dein Kind ein großes Bedürfnis hat, ist es das Bedürfnis. Wo ist Mama? Ich will Mama bei mir haben. Ich will Mamas Aufmerksamkeit. Dann ist nicht mehr, ach so, der Tisch, ach nee, es war ja eine Regel. Ich verstehe auch gar nicht, warum. Warum kann man darauf nicht klettern? Ein zweijähriges Kind versteht nicht, warum man auf einem Tisch nicht klettern kann. Es kann es noch nicht verstehen.
Jetzt habe ich gerade überlegt, wenn ich dieses Bedürfnis dann sehe, okay, da ist das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, würde ich ihn jetzt persönlich vielleicht liebevoll runternehmen, vielleicht nochmal sagen, hey, ich sehe dich, ich weiß, du bist auch dabei, komm doch auf meinen Schoß. Wäre das vielleicht eine Lösung?
Ja, das wäre eine Lösung, auf jeden Fall. Also einfach zu sagen, also die Frage ist ja auch dort, gehst du nochmal darauf ein, die Regel zu benennen? Ne? Oder machst du das nicht? Ne? Das ist ja so eine Sache jetzt. Und da fragen sich häufig Eltern, fange ich jetzt an, mit meinem Kind zu reden und ihm das nochmal zu vertickern, dass das nicht mehr okay ist? Oder kümmere ich mich jetzt einfach nur um das Bedürfnis? Das ist ja jetzt die Frage, wie machen wir das?
Ich glaube, ich würde tatsächlich die Regel vielleicht nicht nochmal erklären, weil es in dem Moment für mich nicht um die Regel geht, sondern ja eher um das Bedürfnis des Kindes tatsächlich. Und das ist halt gerade Aufmerksamkeit. Und ich glaube, da hat, also für mich, die Regel in dem Moment keinen Platz. Auch nicht im Kopf des Kindes. So könnte ich es mir vorstellen. Das ist aber nur so meine Theorie.
Ja. Und wie ist es jetzt, sagen wir mal, bei euch zu Hause ist auch die Regel, wir verletzen uns nicht. Ja, wir hauen uns nicht. Und wenn jetzt dein Kind das andere Kind schlägt, wie ist es da für dich?
Passiert oft. Tatsächlich gerade sind wir so in der Hau- und Kneifphase. Ich überlege, doch da gebe ich die Regel schon nochmal, weil ich dann auch meinem Kind vermittle, das tut deinem Bruder weh. Oder deiner Schwester, je nachdem, wen er sich gerade ausgesucht hat. Das tut weh und ich möchte nicht, dass wir uns gegenseitig wehtun. Da erkläre ich das schon nochmal, weil, ja, da ist ja natürlich auch das Bedürfnis der Aufmerksamkeit dahinter. Aber die Anwendung ist eine andere. Und die Anwendung ist eine schmerzhafte für den oder diejenige, die gekniffen wurde oder gehauen wurde. Deswegen würde ich an dieser Stelle die Regel nochmal erklären. Und auch relativ, soweit es halt möglich ist, mit einem Zweijährigen ausführlich nochmal drüber sprechen.
Ja, genau, weil das ist, Emmy, das ist eine Frage, die immer wieder kommt bei Eltern. Wie viel spreche ich mit meinen Kindern in diesen Situationen? Und was meine Haltung dort ist, ist, dass zum Beispiel, wenn dann ein Kind schlägt, ist ja noch was anderes, als wenn ein Kind einfach auf den Tisch krabbelt. Ne? Da siehst du ja auch, das ist ja auch für dich ein Unterschied.
Ja, weil es keinem weh tut. Es passiert ja dann nichts. Es tut mir nicht weh, dem Tisch passiert nichts.
Es ist einfach für dich einfach ein anderer Grad an Regel, ja. Und was ich ganz wichtig finde, ist in diesen Situationen, wenn unsere Kinder unangebrachtes Verhalten zeigen, und das ist Schlagen oder auf den Tisch krabbeln, ist es so dieses, dass ich finde es da ganz wichtig, die Grenze zu äußern, ne? Also das ist eine Körpergrenze zum Beispiel. Also ich sage dann zum Beispiel Stopp, das ist eine Körpergrenze, also bei unserem Hund zum Beispiel Stopp, das ist eine Körpergrenze von Henry, sage ich dann. Genau, weil mein Kind an den Hund geht und die Grenze des Hundes überschreitet. Dann, also das hat er auch früher gemacht, als er auch noch ein bisschen kleiner war. Dann habe ich gesagt, hey, stopp, das ist die Körpergrenze von Henry und ich nehme ihn zu mir. Und da ist es ganz wichtig, wenn wir jetzt, wenn das Kind noch Kapazität hat, also wenn du merkst, der hat das einfach gemacht, auch im Spiel und ist über die Grenze von dem Hund gegangen, aber dein Kind hat Gehirnkapazität, dann kannst du sagen, dann kannst du mit ihm reden. Dann hat es sozusagen im Gehirn die Möglichkeit. Wenn dein Kind aber aus Wut zum Beispiel das gemacht hat, extrem mit einem Bedürfnis oder Gefühl gerade beschäftigt ist, da kannst du noch und nöcher Erklärungen machen. Noch und nöcher, du, ich möchte aber, dass du irgendwann jetzt bald mal Empathie entwickelst für deine Geschwister oder für den Hund. Es kommt nicht an. Es kann nicht ankommen. Und deshalb sage ich, wenn du besprechen möchtest, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, dann mach diese Gespräche nicht super lang in den Konfliktsituationen, sondern zum Beispiel, wenn ihr einen Familienkreis macht, wenn ihr miteinander spricht, abends in der Einschlafbegleitung und dein Kind Kapazität hat, dein Kind gerade mit dir kuschelt. Weil was manchmal passiert ist, dass wir Eltern dann so auf unsere Kinder so einreden, weil wir denken, oh, wenn wir viel reden, wenn wir viel erklären, verstehen sie viel.
Ein kleiner Trugschluss.
Ja, und das ist so, wir haben manchmal so Sachen so, ach ja, wenn ich viel erkläre, dann schimpfe ich ja nicht, dann bin ich ja zugewandt. Genauso wie du auch gesagt hast, ja, wenn wir Kompromisse finden, ist das gut für unsere Kinder. Und gleichzeitig in so vielen Situationen ist das nicht so. Kompromisse sind nicht in allen Situationen gut. Genauso wie es nicht in allen Situationen, oder nicht, ich meine nicht gut, sondern einfach, gut ist da das falsche Wort, sondern es ist einfach so wie angebracht, möglich. Es ist eher möglich, ja. Kompromisse sind nicht immer möglich in allen Situationen. Und wenn die Eltern dann denken, ach ja, wenn ich es bedürfnisorientiert mache, mache ich ganz viel mein Kind mit einbeziehen. Hat mein Kind ganz viel Gestaltungsmöglichkeiten. Hat mein Kind, verstehst du? Mhm. So diese ganzen Sachen. Und da finde ich es gerade bei der bedürfnisorientierten Erziehung ganz häufig so, dass wir denken, wenn ich so mache, also zum Beispiel, wenn ich ganz lange stille, dann bin ich bedürfnisorientiert. Wenn ich ganz viel Kompromisse finde, dann bin ich bedürfnisorientiert. Wenn ich immer auf alle Bedürfnisse eingehe, bin ich. Und das ist, glaube ich, mit eines der größten Sachen, und die keinem dann in der Familie eigentlich, für keinen in der Familie gut sind, ja.
Und ich finde, da kommt dieser Satz ganz vom Anfang nochmal ein bisschen zum Tragen. Alle müssen atmen können. Und allen muss es gut gehen. Ne, bei uns heißt es immer, wir müssen alle atmen können. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Du hast gerade die Partizipation angesprochen. Das ist natürlich jetzt auch in unserer Gesellschaft, würde ich mal sagen, oder auch in unserer Generation ist das sehr angekommen. Ja, Kinder mit einzubinden und Teilhabe zu lassen an gemeinsamen Angelegenheiten. Aber, ich verwende das Wort aber ja nicht gerne, dennoch, sollte es auch da in meinen Augen bestimmte Grenzen geben? Ja, so, wo die Verantwortungsübernahme der Eltern anfängt.
Ja, ja. Und zwar am besten auch nicht immer dann, wenn es schon richtig, richtig, richtig doof ist in Situationen, sondern auch präventiv. Mhm. Auch präventiv. Und das ist so eine Sache, dass wir Eltern zögern es häufig hinaus, Grenzen zu setzen. Wir Eltern versuchen es dann noch ganz lange mit diskutieren, noch ganz lange mit Kompromisse finden, weil wir denken, das ist gut. Und weil wir häufig aufgrund unserer eigenen Erziehung Grenzen mit Gewalt koppeln. Ganz viele in unserer Generation sagen, ja, wenn ich irgendwie Scheiße gebaut habe, dann, okay, das geht jetzt hier gar nicht, geh auf dein Zimmer. Das ist eine Grenze gekoppelt, das ist eine Strafe.
Ja.
Das ist, aber wir verbinden so häufig Grenzen mit diesem Hartsein, und dann haben ganz viele Eltern Angst, zu hart zu sein, zu viel zu strafen, obwohl es gar nichts mit Strafe zu tun hat, sondern einfach nur mit, ich erkenne an, dass ich in einer Machtposition bin. Was wir sind als Eltern. Wir sind in einer Machtposition. Ja, wir sind unseren Kindern, die sind in allem abhängig von uns. Hm. Ja, also in ihrem ganzen Leben, finanziell, von allem her, vom Essen her, von allem sind sie von uns abhängig. Und genau, da einfach so diesen Weg zu finden, ist super schwer, weil wir dann auch wieder an uns ran dürfen und an die Arbeit mit uns selbst. Ne?
Ja, und Dani, mit unserer eigenen Kindheit vor allen Dingen auch. Wie wurde das bei uns gemacht? Und du hast es gerade gesagt, in unserer Generation, ich will das jetzt mal gar nicht sagen, dass es bei mir oder bei dir so war, aber so in unserer Generation war das ja oft die Isolation. Das hast du gerade schon gesagt, ne? Geh auf dein Zimmer. Und das macht natürlich auch was mit dem Kind. Heute ist es in den meisten Familien anders und Gefühle dürfen alle da sein. Und es ist auch gut so, dass Gefühle da sein dürfen und wir sie gemeinsam quasi aushalten.
Ja.
Und ich glaube, auch das gehört zur bedürfnisorientierten Begleitung, dass wir die Gefühle der Kinder aushalten. Und wenn wir eine Grenze gesetzt haben, die dem Kind vielleicht jetzt nicht gefällt, oh, das finde ich jetzt aber richtig doof, ich wollte doch aber, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir die Gefühle auch mitnehmen, oder?
Richtig, genau. Und vielleicht kann dein Kind das noch gar nicht zu sagen, das finde ich jetzt richtig doof, sondern es fängt an zu schlagen, es fängt an zu beleidigen. Aber es ist einfach nur der Frust aufgrund des gesetzten Rahmens. Und diesen Frust, der darf doch da sein. Die Trauer darf doch da sein, dass man jetzt langsam nach Hause geht vom Spielplatz oder von der besten Freundin. Das darf doch alles da sein, wenn du vor den Gefühlen keine Angst mehr hast, sondern sie da sein dürfen. Dann wird es so viel leichter, weil du einfach weißt, es ist einfach ein Gefühl, wo mein Kind mit mir gemeinsam zusammen durch darf.
Und wir sind der sichere Hafen und schiffen das Kind quasi zur Anlegestelle.
Ja, und das ist halt so dieses, und Emmy, da ist die große Schwierigkeit. Und da darf ja auch jede Hörerin und Hörer jetzt mal fragen, wie viel Angst haben wir vor unseren eigenen Gefühlen? Wir sind häufig nicht dieser sichere Hafen und nicht, weil wir es nicht sein wollen für unsere Kinder, sondern weil wir ja auch keinen sicheren Hafen hatten. Deshalb dieses, wie bin ich überhaupt ein sicherer Hafen? Das ist einfach, dass es diese Entwicklung passiert mit der Mutterschaft, mit dem Elternsein. Und deshalb werden wir immer wieder gemeinsam im Sturm sein und auch nicht weiter wissen, weil wir einfach dieses Fundament in uns einfach noch sehr wackelig ist. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen, auf den wir oder viele Eltern sich auch machen, dann wackelt es die ganze Zeit und es ist herausfordernd und du fällst hin und du weißt nicht, du wirst überrannt von deiner eigenen Wut, von deiner eigenen Erschöpfung, von Schuld, Scham, von allem Wirklichen. Weil es einfach nicht, für ganz, ganz viele gar nicht machbar ist, dieser sichere Hafen in vielen Situationen zu sein.
Ja, weil man teilweise ja auch überfordert ist und das kennen wir ja nun beide, so der stressige Alltag und dann hast du zum Beispiel einen Wutausbruch, weil es gab jetzt nur Vanilleeis, das Kind hat sich aber auf Schokolade gefreut. Ja.
Na.
Und dann muss man erstmal seine eigene Position finden. Und ich glaube, deswegen ist es auch immer wieder ganz wichtig, dass wir uns als Eltern auch selbst reflektieren. Jetzt würde ich nochmal auf ein letztes Beispiel gehen, Dani. Und zwar, ich habe dir ja gesagt, ich habe 3 Kinder. Und jetzt gibt es zum Beispiel eine Situation und alle 3 Kinder haben unterschiedliche Bedürfnisse, ja. Meine Tochter möchte rausgehen und sagt, hey Mama, komm, gehen wir mal wieder skaten. Und der Mittlere sagt, ah, ich möchte hier eigentlich lieber ein Brettspiel spielen. Und der ganz Kleine will toben. So. Dann, ich bin vielleicht auch noch alleine mit den Kindern zu Hause und habe noch eine Stunde bis zum Abendbrot. Was mache ich denn da jetzt? Und wie finde ich da einen guten Kompromiss?
Mhm.
Kompromiss, da ist es wieder das Wort.
Und da ist auch so dieses, wie komme ich erstmal selber damit klar, wie viel Ansprüche auch an mich gestellt werden.
Mhm.
Weil die Situation hat den Anspruch, in einer Stunde haben die Kinder gegessen oder sind wir am Essenstisch. Das ist ein krasser Anspruch. Eine Stunde ist nichts. Ja, musst ja noch die Sachen vorbereiten. Also das sitzt dir ja auch im Nacken. Und dann natürlich deine 3 Kinder, die verschiedene Wünsche äußern. Jetzt sind wir bei den Wünschen. Ne? Die Wünsche sind ja das, unsere Kinder haben ständig Wünsche und durch diese Wünsche drücken sie einfach nur eine Möglichkeit aus, ihr Bedürfnis zu stillen. Ne? Ein Wunsch drückt einfach nur eine Möglichkeit, ist eine Strategie, um ein bestimmtes Bedürfnis zu erfüllen. Und da ist auch so zu unterscheiden, nein, ich bin als Mutter nicht dafür da, jeden Wunsch meiner Kinder zu erfüllen. Ist mir nicht möglich, ist auch nicht vorteilhaft, sondern ich schaue mir jetzt an, was ist jetzt hier gerade los? Wie können wir jetzt hier noch durch diesen Abend kommen? Genau, also erstmal sich da so zu betrachten und auch einfach gerade, ich sag immer zu Mamas, die mehrere Kinder auch haben, hast du schon Freundschaft damit geschlossen, dass du ganz häufig nicht ausreichst? Weil du kannst dich nicht in drei teilen und mit dem einen Brettspiele machen, mit dem anderen skaten und mit dem anderen toben. Es ist dir nicht möglich, in keinster Weise. Du hast auch nicht wahrscheinlich noch zwei Großeltern da, die einfach sagen, ach klar, dann gehe ich mit dem einen natürlich skaten und mit dem anderen Brettspiel und du suchst dir das, was du toll findest. Deshalb erstmal auch mit sich, und das ist wieder, weil ich immer, es geht für mich immer um diese Fundamentarbeit mit sich selbst, die alles verändert, ja, mit dir selbst einzuchecken, was macht das in dir? Dort in diesem Sturm zu sein, drei verschiedene Wünsche, um die Ohren geballert zu bekommen und dann auch noch den Abendtisch vor dir zu haben. Ja, was macht das mit dir? Und vielleicht auch noch dieses alleine damit zu sein und einfach den größten Wut, wenn du, ich weiß nicht, ob du einen Partner hast, ja, aber den größten Wut noch auf deinen Partner zu haben, weil der schon wieder zu spät ist von der Arbeit. Keine Ahnung, das hast du ja auch manchmal.
Oder beim Sport ist, ne?
Oder beim Sport ist. So, immer geht er zum Sport. Ich darf nie, weißt du, so, weil man dann so fertig ist. Genau. Also, und da erstmal zu gucken, was macht das mit dir, wenn du dann, ich habe das auch ganz häufig, wenn ich dann hier meine beiden Kids und dann noch mein Hundekind da begleite und da drei Sachen auf mich einschüttet, die einfach nur so, was ist das hier so? Was soll das so? Hey, ganz häufig so, ne? Was soll das jetzt hier? Und dann in diesen Situationen nur zu schauen, erstmal, weil du wirst diese Situation häufig erleben, wenn du mehrere Kinder hast, was macht das mit dir? Ist in dir da eine gewisse, es ist okay, wenn ich jetzt nicht die Wünsche aller Kinder jetzt erfüllen kann. Es ist auch okay, wenn es jetzt schwer wird, weil die Bedürfnisse ich nicht alle befriedigt bekomme. Der eine hat das Bedürfnis nach Bewegung, beide, glaube ich, skaten und toben, es fehlt ja. Bedürfnis nach Bewegung, würde ich schon mal zusammenbringen, könnte man schon mal was draus machen. Mit dem Brettspiel ist eher schwer, weil ist vielleicht eher so Aufmerksamkeit von dir, Verbindung mit dir, könnte man auch lösen, indem man alles zusammen was macht. Und was ich dann machen würde, ganz konkret jetzt in der Situation ist, ich würde erstmal mich fragen, okay, welchen Rahmen setze ich wegen dem Abendbrottisch? Ich weiß ganz genau, ich habe jetzt eine halbe Stunde für die Kinder, weil danach die halbe Stunde brauche ich, um vorzubereiten, damit wir den Abendbrottisch machen, etc. Also ich habe jetzt eine halbe Stunde, erstmal für mich Orientierung zu schaffen. Was geht überhaupt für mich? Ich weiß ganz genau, in dieser halben Stunde kann ich nicht alle drei Sachen machen mit den Kindern. Deshalb würde ich sagen, hey, kommt mal alle zusammen. Dann würde ich erstmal sagen, kommt alle zusammen. Wir müssen jetzt hier irgendwie mal schauen. Ja, also so ein bisschen auch so, dich immer so wie verbünden mit, immer eine Bande sein zusammen, immer ein Team sein. Okay, kommt mal alle zusammen. Okay, also du willst das und du willst dies und du willst das. Okay, was sagt die Uhr? Okay, die Uhr sagt, in einer Stunde ist Abendbrot. Das bedeutet, wir müssen das noch vorbereiten. Nein, du willst deine Gurke haben und du willst dies haben, du willst das haben. Okay, wir haben jetzt 30 Minuten und ihr alle habt Bock, was mit mir zu machen. In diesen 30 Minuten. Und jetzt kommt es drauf an, wenn du das schon häufig gemacht hast, haben deine Kinder Bock, Ideen reinzuwerfen. Wenn nicht, musst du es erstmal ein bisschen mehr machen, ja? Also du sagst, in diesen 30 Minuten, wie kann das machen? Weil du willst ja dich irgendwie bewegen mit Toben, du willst auch skaten und du willst, was habt ihr für Ideen? Und so kannst du sie mit einbeziehen, ja? So kannst du, aber dafür brauchst du in dir erstmal dieses Standing von, ist okay, dass ich nicht die Wünsche befriedige. Es ist auch okay, dass ich nur das geben kann, was ich geben kann. Es ist, ich kann, oder häufig haben wir dann auch noch dieses Thema, noch große Themen in uns. Ich habe drei Kinder bekommen, eigentlich weiß ich doch, ich schaffe das doch gar nicht. Ja, da sind noch so viele weitere Themen, die dann in diese Situation geschmissen werden, dass du dich dann total überfordert fühlst.
Und auch schlecht. Am Ende des Tages fühle ich mich manchmal schlecht und es macht mich natürlich auch traurig, weil ich denke, ich konnte jetzt zum Beispiel nicht skaten gehen mit meiner Tochter. Macht mich traurig, weil ich dann denke, Mist, wann haben wir das letzte Mal gemacht? Und das ist was natürlich, wo ich weiß, ich kann den dreien jetzt in einer halben Stunde oder in einer Stunde nicht gerecht werden. Das ist mir schon klar, aber trotzdem macht das was mit mir. Und trotzdem sitze ich am Ende des Tages und denke, ach Mann, das tut mir irgendwie so leid. Weil, du hast schon gesagt, es ist ein Wunsch von den Kindern. Und dann denke ich aber, vielleicht ist der Wunsch das Bedürfnis nach Zweisamkeit mit Mama. Weißt du, nach gemeinsamer Zeit mit Mama. So. Das ist das Bedürfnis.
Und das macht uns, Richtig. Und dieses, und das ist natürlich so dieses, und was du auch gesagt hast, ich kann ihnen nicht gerecht werden.
Ja.
Mit diesem, bei diesem Satz trägst du ja auch in dir, und den tragen fast alle Eltern in sich, auch gerade die mehrere Sachen am Start haben. Ich kann ihnen nicht gerecht werden. Was darauf kommt in dir, Scham, Schuld, Trauer oder Frieden, Annahme, Kraft. Das ist die Frage. Hast du damit Frieden geschlossen mit diesem, ich kann ihnen nicht gerecht werden? Und das ist so schwer, weil wir da häufig so viel so, oh Gott, ja, und die Älteste, ich glaube, dann deine Tochter ist dann die Älteste, ja, ne? So häufig muss sie zurückstecken. Und dann kommt all das. Und deine Kinder starren dich an, alle wollen was, und auf dich kommen so viele Themen eingedonnert und eingeschmissen.
Mhm.
Und da dann das zu halten, deine Gefühle, ihre Wünsche, das ist sozusagen das. Und deshalb geht's bei diesem Bedürfnisorientierten oder geht's beim Großlieben für mich auch immer darum, dass es geht nicht darum, dass du 1000 Strategien hast und jetzt genau das Wort sagst. Und weil ganz viele sagen dann, ja, du darfst nicht entschuldigen sein, du musst betrauern sein und du musst immer und sagen und nicht aber. Und das ist häufig, das macht uns dann noch mehr, ja, auf unseren Schultern, anstatt zu schauen, okay, wie sieht's in mir aus? Was brauche ich erstmal? Wie kann ich vielleicht auch betrauern, dass ich nicht immer diese Zweisamkeit geben kann, die sie brauchen? Ja. Genau. Also ich mag immer gerne nochmal in tiefer gehen, weil ich einfach weiß, dass das häufig das ist, was uns dann auch wieder so viel Kraft gibt, uns Eltern, ja. Mhm. Wenn wir dann in dieser Situation sind und sagen, ich schließe damit Frieden. Ich fange an, mich auf diese Reise zu machen. Ich schließe damit Frieden. Ich bin Mama von 3 wundervollen Kindern. Ich liebe sie über alles, und ich werde nie zu ihnen eine Beziehung führen können, als hätte ich nur dieses eine Kind.
Nee, das geht, ja. Das geht nicht. Aber ich fand es gerade ganz schön, Dani, weil du hast gesagt, eigentlich sollen wir wieder ein bisschen mehr intuitiv handeln. Und ich kann dir mal sagen, wie ich jetzt zum Beispiel die Situation lösen würde. Ich würde wahrscheinlich alle 3 Kinder quasi zu mir holen, sagen, passt auf, wir haben jetzt hier noch eine halbe Stunde, bis das Armbrot fertig gemacht werden muss oder wir es sollten, damit wir so ein bisschen im zeitlichen Rahmen bleiben und den nicht auch noch sprengen. Vielleicht können wir jetzt eine Lösung finden, was wir alle 3 gemeinsam machen können. Vielleicht, und da würde ich vielleicht den Appell an die beiden Großen geben, habt ihr beiden auch Lust zu toben? Dann gehen wir jetzt auf unsere große Tobematte. Dann könnten wir das alle gemeinsam machen. Hätten sie keine Lust, würde ich halt gucken, dass wir entweder noch bewegungstechnisch, weil jetzt 2 von 3 den Bewegungsbedarf haben, dass wir den noch irgendwie anders decken oder dass wir gemeinsam zu 4 in dem Moment vielleicht noch ein Spiel spielen, wo alle mitspielen können. Und der Kleine ist ja jetzt 2, die Große wird 12. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied, aber dann sie lässt sich da auch gerne auf ihn ein, ja, und spielt dann irgendwas mit, was er so spielen kann. Und das ist immer ganz toll zu sehen. Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema und ich glaube, wir könnten jetzt hier noch stundenlang uns darüber unterhalten, weil es einfach so viele Situationen gibt, in denen wir Mütter ja einfach so ein bisschen die Waage finden müssen zwischen unseren Bedürfnissen und den Bedürfnissen des Kindes. Und ich würde auch ganz gern mit dem Satz so ein bisschen abschließen, dass alle Bedürfnisse gesehen werden sollten in einer Familie und dass es dann auch zu viel Harmonie kommen kann.
Ja, ja.
Und du hast es jetzt schon angesprochen, du bist bei Großlieben zu erreichen oder genau, da gibt's auch einen Podcast. Vielleicht kannst du unseren Zuhörenden nochmal sagen, wo sie dich finden können.
Genau, ja. Also genau, wir haben den Podcast, den Großlieben-Podcast habe ich. Da gibt's jetzt auch schon viele Folgen, die man sich anhören kann zu den verschiedensten Dingen. Und das Großlieben ist einfach, das Grundlegende davon ist, dass du immer über dich gehst, immer bei dir anfängst als Mama. Und dieses Fundament, diese innere Arbeit machst mit dir. Genau, und dazu gibt es halt den Podcast. Es gibt auf Instagram, heißen wir Friedvolle Mutterschaft. Genau, da kann man auch sich täglich Impulse holen. Aber der Großlieben-Podcast ist das, wo man ein bisschen tiefer eintauchen kann und wo man viele Folgen hat, auch zu dem Thema Grenzen zum Beispiel, zum Thema Ach, zu allen Themen. Zu allen Themen habe ich schon was gemacht, gefühlt.
Genau, also. Das stimmt, du hast eine ganze Menge Folgen. Ich habe auch schon mal durchgescrollt und mir die ein oder andere angehört und fand sie auch wahnsinnig interessant. Und ja, ich kann nur sagen, zwischen all den Bedürfnissen, Herausforderungen und Fragen dürft ihr euch da draußen nicht vergessen. Und ihr seid wichtig für euch. Das ist auch nochmal wichtig darzustellen. Und ihr dürft auch euren eigenen Weg finden, denn es gibt auch in der Erziehung oder Begleitung kein richtig und kein falsch. Es gibt nur den eigenen Weg. Ja.
Ja, so schön, Annie. So schön gesagt zum Abschluss. Mega.
Vielen Dank, Dani. Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Tschüss. Ja, jetzt sind wir schon am Ende dieser Episode angekommen und bedürfnisorientierte Begleitung bedeutet nicht, dass sich immer alles um die Kinder dreht, sondern dass alle Bedürfnisse zählen, auch die der Eltern, auch deine. Denn nur wenn alle, die im Haushalt leben, regelmäßig Luft holen können, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn, entsteht ein Familienalltag, der trägt statt erschöpft. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.